RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Ende, Wende, Stillstand. Was wird aus dem Wohnungsbau? Wie wird Bauen und Wohnen wieder bezahlbar? Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen in der 14. Etage der Dachlounge im RBB. Es diskutieren Maren Kern, Vorständin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, kurz BBU. Katrin Schmidberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten im Berliner Abgeordnetenhaus von Bündnis 90 Die Grünen. Christian Gebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin von der SPD. Und Jan-Marco Lutschak, Sprecher für Baupolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, aber eben auch hier in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Verfasst auf den Tag genau vor 2 Jahren saßen wir in einer ganz, ganz ähnlichen Runde hier mit einer Ausnahme. Es war nicht Herr Gebler, sondern Kevin Kühnert, der damals für die SPD hier saß. Ansonsten ist das Thema fast genau das gleiche. Es geht um die Bau- und die Wohnsituation in Berlin und in Deutschland, in den Ballungsräumen. Und im Grunde frage ich mich, ist es leider, muss man sagen, kaum besser geworden, Frau Kern. Sie sprechen für den BBU, vertreten 340 Mitgliedsunternehmen, landeseigene, kommunale, genossenschaftliche, private und kirchliche. Wie würden Sie es einschätzen? Trügt der Eindruck, dass es eher schwieriger ist?
Also es ist auf alle Fälle nicht besser geworden. Wir hatten ja zum damaligen Zeitpunkt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in dem Beginn, zu Beginn. Das heißt, wir hatten deutlich gestiegene Zinsen nach der über 10-jährigen Niedrigzinsphase. Wir hatten schon gestiegene, sehr stark steigende Baukosten. Und wir hatten auch einen Wohnraummangel in der Stadt Berlin. Der Wohnraummangel ist in etwa nach unseren Erhebungen gleichermaßen groß. Was aber eben zwischenzeitlich deutlich angestiegen ist, sind die Baukosten. Und die Baukosten sind auch nicht nur für den Neubau angestiegen, sondern auch für Modernisierung und Sanierung. Das heißt, wir wollen ja günstige Mieten, bezahlbare Mieten eben für unsere Mieterinnen und Mieter anbieten, da ist es in der Tat schwieriger geworden. Und wir sehen natürlich letztendlich jetzt auch aufgrund dieser Situation, dass wir nicht mehr in dem Umfang neu bauen können, wie das ja auch von der Bundesregierung angestrebt worden war. Wir liegen ja weit hinter den 400.000 zurück, 400.000 Wohnungen für Gesamtdeutschland. In Berlin, sag mal, geht es noch einigermaßen. Die Wohnungsgesellschaften sind da sehr kräftig mit dabei. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Situation nach wie vor schwierig, ich würde sagen, jetzt sogar schwieriger ist.
Ja, bevor wir auf den Bund gleich gucken, wir haben eben gerade gehört, in Berlin ist es nicht ganz so schwierig. Herr Gebler, wie schätzen Sie es ein?
Naja, schwierig ist es auch. Aber wir steuern ja gegen und nun kann man mal sagen, naja, es war trotzdem noch nicht genug, aber mit dem Gegensteuern verhindern wir zumindest Schlimmeres an der Stelle. Und wenn man sagen, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht auf das Ziel 20.000 kommen, was wir ausgegeben haben für den Wohnungsneubau, aber vermutlich so bei 15.000 landen, was ich angesichts der Rahmenbedingungen schon ganz gut finde. Und das heißt dann, dass wir in dieser Legislaturperiode insgesamt schon fast 50.000 neue Wohnungen in Berlin zustande bekommen haben. Das heißt für 100.000 Berlinerinnen und Berliner ein neues Zuhause. Und das finde ich schon ganz gut angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen. Und bei den Sozialwohnungen haben wir auch eine Entwicklung, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, weil wir durch die Änderung der Wohnraumförderung da, glaube ich, zu beigetragen haben. Im letzten Jahr 3.400 Bewilligungen. Das zweithöchste, seit wir überhaupt wieder Sozialwohnungen finanzieren. Und in diesem Jahr werden wir über die 5.000 kommen. Also insofern, da entsteht wirklich auch bezahlbares Wohnen.
Frau Schmidberger, wie sehen Sie denn die allgemeine Entwicklung in Berlin in den letzten 2 Jahren?
Naja, sagen wir mal so, ich würde da auch Frau Kern total recht geben. Nicht nur für die Immobilienbranche ist es nicht leichter geworden, für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt ist es auch weiterhin schwieriger geworden. Also die Mieten steigen leider weiter an. Auch gerade die Angebotsmieten, die sich massiv nochmal erhöht haben. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt. Wir sind mit Bayern und Hamburg sozusagen leider die meisten Mietzuwächse zu verkraften haben. Und das merkt man natürlich auch bei den Leuten, gerade wenn die Inflation auch hoch ist. Also viele Mieterinnen und Mieter haben einfach nicht mehr viel Geld in der Tasche. Und auch der Anteil der Leute, die mehr als 30 oder 40% ihres Einkommens für die Miete zahlen, ist leider weiter gewachsen.
Herr Lutschak, wenn Sie das hören, Sie schauen ja ein Stück weit auf Berlin und schauen natürlich auch auf den Bund. Wie ist Ihre Prognose? Wie schätzen Sie es ein?
Also für Berlin kann man in der Tat sagen, Herr Gebel hat ja die Zahlen dargestellt, man ist noch nicht da, wo man hin will, was auch notwendig wäre, 20.000 Wohnungen in Berlin jedes Jahr neu zu bauen. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen, die Weichen, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren gestellt worden sind, durch das Schneller-Bauen-Gesetz, was jetzt auf dem Weg ist, durch die schon veränderte Bauordnung, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Politik da auch ein Signal aussendet, dass wir eben Wohnungsneubau auch benötigen, sonst werden wir in der Tat die Probleme mit steigenden Mieten auch nicht lösen können. Also insofern Berlin sehe ich ganz gute Anzeichen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Für den Bund kann ich das nicht in der gleichen Weise bestätigen. Wenn man sich die Lage anschaut der Immobilienwirtschaft, der Wohnungswirtschaft, dann ist die wirklich dramatisch. Und ich will es gerne nicht so sehr an den Zahlen festmachen von den Wohnungen, die jetzt fertiggestellt worden sind, etwa im letzten Jahr, im 2023, da liegen wir einigermaßen konstant. Etwas unter 300.000 Wohnungen, die pro Jahr da fertiggestellt worden sind. Das ist weit entfernt immer noch von den 400.000 Wohnungen, die eigentlich die Koalition mal versprochen hatte und als Ziel ausgegeben hatte. Ich glaube nur, dass diese Zahlen nicht sehr aussagekräftig sind, sondern wir müssen uns ja anschauen, was passiert in diesem Jahr, was wird im nächsten und im darauffolgenden Jahr passieren. Und wenn wir uns da anschauen, dass die Baugenehmigungszahlen, das ist ja das, wo wir davon ausgehen, das wird in ein, zwei, drei Jahren fertiggestellt, die sind dramatisch eingebrochen. Wir haben im Jahr 2024 gegenüber 2022, also zwei Jahre zuvor, einen Rückgang von über 40%. Und das lässt mich leider zu der Annahme kommen, dass wir 24 und auch 25 sehr viel weniger Wohnungen fertigstellen werden. Es werden nicht mehr 200.000 sein, sondern vielleicht 150. Und das führt dann am Ende dazu, weil wir gleichzeitig eine wirklich ganz starke Nachfrage haben, gerade in den Ballungsgebieten, gerade in Städten wie Berlin, dass vermutlich der Druck auf dem Wohnungsmarkt deutlich steigen wird und das wird eben auch Auswirkungen auf Mieten haben. Und deswegen für den Bund, da ist zu wenig passiert, da sind die Rahmenbedingungen, die Weichen nicht richtig gestellt worden.
Frau Kern, da können wir gleich bei Ihnen nachfragen. Was erwarten Sie? Können Sie doch wahrscheinlich schon recht gut abschätzen.
Also wir können das schon recht gut einschätzen. Also es ist nach wie vor so, dass die Bauanträge, die gestellt werden, von unseren Wohnungsunternehmen sehr zurückhaltend gestellt werden, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Wir haben jetzt gestiegene Baukosten, die liegen bei 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter ohne Förderung. Ich kriege eine niedrigere Miete nur, wenn ich eine entsprechende Förderung habe. Da macht das Land Berlin ja auch schon einiges. Vom Bund kriegen wir da nicht so viel. Aber wir würden als soziale Wohnungswirtschaft nicht zu diesen Miethöhen anbieten können. Das ist das Problem dabei. Und insofern ist das bei unseren Unternehmen, was jetzt die Investitionen in die Richtung anbelangt, sehr, sehr verhalten.
Wenn Sie mit den Mitgliedsunternehmen sprechen, was sagen die Ihnen denn? Was muss als allererstes passieren?
Naja, also ich brauche in erster Linie eine Verlässlichkeit. Also ich brauche auch seitens des Bundes eine verlässliche Förderung. Sicherlich dann auch ergänzt um eine entsprechende Förderung durch das Land. Ich brauche einen deutlichen Abbau an Vorschriften. Das ist explodiert in den letzten Jahren. Das ist also von Jahr zu Jahr dazugekommen. Anstatt, wir haben eine Baukostensenkungskommission auf Bundesebene gehabt, die hat 187 Vorschläge gemacht, von denen ist nur ein Teil umgesetzt worden. Und wir hatten im letzten Jahr im September den Baugipfel bei unserem Bundeskanzler Scholz. Da sind die Dinge, die dort besprochen worden sind, sind erst nur in ganz geringen Teilen zum Sommer diesen Jahres vorgelegt worden. Und jetzt werden sie in weiten Teilen nicht mehr umgesetzt werden
können. Ja, es gibt einige dieser, ich sag mal, Rahmenbedingungen, wie hohe Zinsen, Rohstoffe, die teuer sind, gerissene Lieferketten, die es zum Teil gab. Das sind ja Dinge, die jetzt nicht alle die Politik sozusagen direkt hinkriegen kann. Also hilft dann immer nur Geld und Subventionierung?
Nee, es können die Auflagen. Die Auflagen, also wenn ich zum Beispiel die Anforderungen habe für Lärmschutz, für Brandschutz. Wir hatten jetzt eine Bautagung, da ist es nochmal Gegenstand gewesen. Dadurch kann ich, wenn ich diese Voraussetzungen absenke, könnte ich die Baukosten schon nochmal um 20-40% absenken, wenn ich wirklich einen nicht so hohen Standard anbiete, wie der heute nach den gesetzlichen und sonstigen Vorschriften erforderlich
ist. Jetzt würde die Bundesbauministerin wahrscheinlich sagen, ja, wir haben ja auch schon da ganz viel auf den Weg gebracht, Bauen zu vereinfachen etc.
Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts erkennen. Jetzt will sie ja nicht böse sein, aber es ist ein Reformchen, was vorgelegt worden ist. Nur man darf jetzt, also ich sage, das Problem ist jetzt, wenn wir in eine neue Legislatur gehen, dann sollten die Dinge, die schon angeschoben worden und angedacht worden sind, die sollten zusammen mit den Praktikern schnell weiterentwickelt und dann auf die Schiene gesetzt
werden. Worauf ich jetzt noch ansprechen wollte, ist, es gibt das Bündnis bezahlbarer Wohnraum ja auch. Die haben ja einige von unterschiedlichen Maßnahmen sozusagen angedacht und zum Teil auf den Weg gebracht. Klar, vieles geht auch nicht mehr jetzt unter Umständen. Da können wir gleich mal bei Herrn Lutschak nachfragen, warum denn nicht das ein oder andere jetzt mit der CDU vielleicht noch durchgesetzt werden kann, beispielsweise der Bauturbo. Ich meine, das sind doch sicherlich Sachen, die die CDU auch auf Bundesebene durchaus interessant findet.
Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch einen Punkt sagen, weil in der Tat die Argumentation der Ampel und der Ministerin ist ja insbesondere, wir können eigentlich gar nichts dafür, dass wir dieses Ziel von 400.000 Wohnungen nicht erreicht haben. Das sind alles die Zinsen, das sind die Lieferketten, die gebrochen sind und viele Dinge mehr. Das ist zweifelsohne richtig und da bin ich auch weit davon entfernt, alles jetzt der Ampel zuzuschieben an Verantwortung und an Schuld gar. Aber man muss schon sehen, wenn man den europäischen Vergleich sich mal anschaut, steht Deutschland eben deutlich schlechter da. Im europäischen Vergleich prognostiziert man, dass bis 2026 etwa 12% weniger gebaut wird, als eigentlich ursprünglich mal vorgesehen. 12% europaweit im Schnitt. In Deutschland sind es über 30%. Und das sieht man sehr schön oder nicht sehr schön, dass das hausgemachte Probleme sind. Frau Kern hat einige davon benannt. Die Standards sind sehr stark angehoben worden. Der Neubaustandard auf den 55er-Standard, das kostet einfach mehr Geld. Man hat an ganz vielen anderen Stellen mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit dem Heizungsgesetz, all das sind Dinge, die das Bauen am Ende teurer machen und die das Wohnen am Ende eben drohen, unbezahlbar zu machen. Jetzt. Deswegen glaube ich schon, dass man da einen sehr nüchternen, differenzierten Blick drauf haben. Nicht für alles ist die Ampel verantwortlich, aber für viele Dinge in ihrer eigenen Verantwortung hat sie nicht genug getan. Und deswegen, ich will mich gar nicht drücken vor der Frage, Baugesetzbuch, Bauturbo. Ja, der Bauturbo wäre aus unserer Sicht eine richtige Maßnahme der 246e. Nur es gibt ja in der verbleibenden Rumpfampel, gibt es ja gar keine Einigkeit darüber. Die Grünen, Frau Schmidberger, haben in der Diskussion im Deutschen Bundestag diesen Bauturbo als Spekulationsturbo verunglimpft. Sie haben gesagt, das wollen wir überhaupt gar nicht. Und meine Befürchtung ist, gibt keine anderslautenden Informationen dazu, nachdem die FDP rausgeschmissen worden ist aus der Ampel, die dieses Thema nämlich vorangebracht hat, gibt es in der Ampel, also zwischen SPD und Grünen, überhaupt gar keine Einigkeit, diesen Teil, der so wichtig wäre, bei der Reform voranzubringen.
Das Schöne ist, wir haben ja Menschen hier sitzen von der SPD und von den Grünen und da können wir direkt nachfragen. Ich würde bei Herrn Gebler als erstes mal anfangen. Wir haben jetzt eben gerade gehört, also Deutschland hinkt auch im europäischen Vergleich, sagt Herr Lutschak, hinterher. Also es sind nicht alles nur die Dinge von außen, wie Bauzinsen und Rohstoffe und Lieferketten. Wie erklären Sie die, ich sag mal, nicht ganz zufriedenstellende Bilanz?
Entschuldigung, aber eine Anmerkung bitte noch, weil ich will jetzt hier nicht so ein Hin- und Her-Bashing machen, aber die letzte Diskussion zum Bauturbo fand im Bundesrat statt. Und da haben die CDU-regierten Länder ihn abgelehnt. Also sie hätten schon die Möglichkeit, das mit voranzubringen und damit vielleicht auch die Grünen, wenn sie denn wirklich dagegen wären, unter Druck zu setzen. Aber bisher ist das ein Gesetzentwurf der Bundesregierung und ich habe nicht mitbekommen, dass ein Teil der Bundesregierung sich offiziell davon distanziert hat. Und im Bundesrat hat es zu den OGB-Änderungen über 100 Änderungsanträge der Länder gegeben. Die könnte man jetzt alle mit einbeziehen und sagen, jetzt bringt man das auf den Weg und dann kann man ja immer noch an einer neuen Regierung nochmal nachlegen. Also das wäre schon möglich.
Denn es so. Ist ja durchaus so, ja. Wir haben gesehen, die Not ist da und es wäre auch
sinnvoll, sich auch alle einig.
Zu beeilen und nicht zu warten, jetzt nochmal vielleicht ein halbes Jahr, bis eine neue Regierung dann irgendwann im Amt ist.
Wir hatten im September Bauminister in Konferenz in Passau, da gab es auch strittige Punkte, aber in diesen Punkten waren wir uns völlig einig, 16 Bundesländer haben gesagt, das muss jetzt vorangetrieben werden. Also insofern, das wäre schön, wenn man sich da noch zusammenrauft. Ich verstehe grundsätzlich, dass man sagt, naja, so ein vielleicht noch nicht ganz ausgegorenes Gesetz wollen wir dann vielleicht jetzt doch nicht mehr mit auf den Weg bringen, aber bei dem Thema wäre es schon schön, einfach um auch zu zeigen, wir bringen was gemeinsam voran, woran die Bundesregierung jetzt zugegebenermaßen auch ziemlich lange rumgedoktert hat. Und natürlich können wir jetzt zu Baukosten und Lieferketten und Ähnlichem direkt nichts machen. Wir können aber überlegen, wie können wir von den Vorschriften, wie können wir von den Abläufen her, den Genehmigungsverfahren und auch der Strukturierung von den Prozessen dazu beitragen, dass Verwaltung schneller, effizienter arbeitet und dass es weniger kostentreibende Vorgaben gibt. Das machen wir ja gerade mit dem Schneller Bauen-Gesetz, was wir in Rekordzeit hier erarbeitet haben und was im Plenum das Abgeordnetenhaus in zweiter Lesung dann auch beschlossen
hat. Das ist dann Landesebene Berlin, ne?
Das ist auf der Landesebene, aber da sind wir tatsächlich, mag man ja vielleicht nicht glauben, aber da ist Berlin tatsächlich Vorreiter vor allen anderen und der Bund hinkt jetzt hinterher. Wir haben also die Ankündigung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidentin ernst genommen und gesagt, wir machen jetzt schon mal unseren Teil und sind jetzt an der Spitze der Bewegung. Für uns schön, aber doof, dass die anderen da hinterherhinken, weil wir brauchen sozusagen den Schulterschluss, weil wir auch nicht alles selber ändern können. Aber fürs Land haben wir jetzt tatsächlich gesagt, wir verkürzen Fristen, wir ändern die Strukturen. Da, wo gesamtschulisches Interesse da ist, wollen wir auch Durchgriffsmöglichkeiten haben. Und wir vereinfachen auch Sachen. Wir vereinfachen die Umwandlung, zum Beispiel von Büro und Wohnung, dass nicht alles neu genehmigt werden muss. Wir senken Standards ab an Stellen, wo sie nicht nötig sind. Das beste Beispiel ist immer in Berlin, ist das einzige Bundesland, wo Wohnräume 2,50 Meter hoch sein müssen. In allen anderen Bundesländern sind es 2,40 Meter. Warum, weiß man nicht, aber haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch mal 2,40 Meter, spart auch Kosten. Also das als Beispiel, einfach jetzt mal alte Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, wir starten jetzt durch.
Vereinheitlichung bei Baugenehmigungen ist ja sowieso ein Thema, was für viele Bauherren nicht ganz nachvollziehbar ist, warum es jetzt in unterschiedlichen Bundesländern dann so schwierig ist und man immer wieder neu genehmigen muss. Da gibt es ja auch Gebäudetyp E, ne?
Genau, es gibt den Gebäudetyp E, es gibt auch eine Musterbauordnung, wobei diese Musterbauordnung leider immer sehr verbürokratisiert wird, weil da jeder versucht, seine technischen Standards mit reinzuspielen und das alles in Fachgremien sich abspielt, die manchmal etwas den Blick für die Reduzierung auf das Wesentliche verlieren. Aber wir haben zum Beispiel mit Hamburg und Bremen ja gerade letztens uns mal zusammengesetzt und festgestellt, was brauchen wir denn jetzt? Gerade die Stadtstaaten sind ja von der Wohnungskrise besonders auch betroffen, haben gesagt, wir brauchen jetzt schnell die Verlängerung der Mietpreisbremse.
Das ist auch nochmal ein Punkt, den besprechen wir später nochmal. Ja?
Aber wir brauchen auch BauGB und Bauturbo, also Gebäudetyp E, einfach um da voranzukommen. Und das war unser Appell auch an die Bundesebene, parteiübergreifend da jetzt Handlungsfähigkeit zu beweisen.
Frau Schmidberger.
Ja, also ich kann nur sagen, wir Grüne sind nicht komplett gegen den Bauturbo oder Gebäudetyp E, sondern es ging darum, dass wir immer der Meinung sind, dass Neubau alleine es nicht richten wird, um die Mieten nachhaltig zu senken. Das sagen auch alle wissenschaftlichen Experten. Das heißt nicht, dass wir nicht, wie gesagt, für den Neubau sind, aber wir müssen gleichzeitig die Mieterinnen und Mieter auch schützen. Wenn wir die Mietpreisbremse zum Beispiel nicht verlängern, dann hilft der ganze tolle Neubau nichts, beziehungsweise dann, naja, Herr Lutschak, Sie sagen ja selber auch, Neubau wird es richten, aber seien Sie doch mal ehrlich, wir brauchen so viel Neubau, bis wir einen extrem hohen Leerstand in der Stadt generieren, bis dann überhaupt die Mieten sinken würden. Das sagen alle Experten und deswegen bin ich auch der Meinung, Neubau ist richtig und der Richtige von den Richtigen ist richtig. Also da finde ich zum Beispiel das Thema Genossenschaften auf Landesebene. Da haben wir ein Potenzial von ungefähr 2000 Wohnungen im Jahr, das leider eben brach liegt. Da glaube ich, könnten wir mehr tun, Christian. Die Genossenschaften mit Grundstücken zum Beispiel versorgen, sei es beim Kurt-Schumacher-Quartier, wo sie links liegen gelassen werden. Trotzdem würde ich aber auch sogar Ihnen allen in der Runde recht geben. Die Normen sind zu hoch gewesen. Ich frage mich nur immer, Herr Lutschak, Sie haben ja von 2005 bis 2021 regiert, die CDU. Da habe ich mich gefragt, warum man eigentlich in diesen guten Zeiten es nicht geschafft hat, all die Normen und bösen Standards, die das Bauen so teuer machen, abzusenken oder es zu vereinfachen. Also wir haben das ja in der Ampel auch von Ihnen unter anderem geerbt, all diese Vorschriften. Von daher würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht sich mal selbstkritisch mal anguckt. Wie gesagt, bei der TA Lärm, bei der Verordnung zum Thema Lärm, da bin ich, glaube ich, sind wir voll einer Meinung. Es kann nicht sein, dass wir neben Gewerbegebieten den Wohnungsbau so schwer machen. Ne, der Schallschutz ist da auch übertrieben, das muss man ganz klar sagen. Und da würden wir uns schnell einigen. Aber wir wissen eben auch, diese einzelnen Dinge alleine, die regeln es nicht. Die Bodenpreise sind zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Also vor der Krise haben wir immer über hohe Bodenpreise gesprochen, die, glaube ich, ungefähr 40% der Gestehungskosten eines Neubaus ausmachen. Auch das ist nach wie vor ein Problem, das wir noch nicht gelöst haben.
Herr Lutschak, wollen Sie mal darauf reagieren?
Ich bin weit davon entfernt, jetzt jegliche Kritik von uns zu weisen. In der Tat, wir haben lange Zeit regiert und ich sage freimütig, im Bereich der Baupolitik ist zu wenig passiert. Und wir hatten in der letzten Legislaturperiode, ist das ja auch ministeriell vertreten gewesen, aber das war jetzt nicht im Fokus des Interesses. Das kritisiere ich ganz ausdrücklich, auch wenn es meine eigenen Kollegen sozusagen trifft. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt etwas passiert. Und da muss ich dann schon sagen, das ist ja völlig in Ordnung, dass die Ampel jetzt immer auf 16 Jahre Regierungszeit der Union verweist. Nur, ich meine, Sie sind jetzt auch 3 Jahre in Regierungsverantwortung und man muss dann natürlich schon sich anschauen, was ist in dieser Zeit passiert. Und ich habe ein paar Dinge genannt. Baugesetzbuchnovelle beispielsweise, die ist absolut ambitionslos. Wir hätten einen großen Wurf angesichts der Herausforderungen, die wir im Land haben, benötigt. Alle Verbände sagen, das ist nicht der große Wurf, das ist nicht das, was uns nach vorne bringt. Der Gebäudetyp E ist angesprochen worden. Der sollte, ist vor einem Jahr im Bundeskanzleramt beim Baugipfel auf den Weg gebracht worden, haben gesagt, wir wollen das, Er ist aber nicht umgesetzt worden, weil es lange Zeit blockiert worden ist von den Grünen, aber auch von der SPD und viele Dinge mehr. Das Förderchaos hat Frau Kern schon angesprochen, wo Investitionssicherheit, Planungssicherheit verloren gegangen ist, wo viele Unternehmen, Wohnungsgesellschaften gesagt haben, unter den Bedingungen kann ich jetzt nicht mehr bauen, weil ich gar keine Klarheit mehr habe. So, und ich glaube, da sind einfach Dinge, die zu wenig passiert sind. Deswegen bin ich sehr klar bei der Novelle des Baugesetzbuches, jetzt jenseits der Frage, wann sie jetzt beschlossen wird. Wir brauchen einen klaren Vorrang bei der Interessenabwägung für den Wohnungsbau. Das ist das zentrale gesellschaftliche Thema, was wir momentan haben. Wir müssen in Deutschland mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Und nicht, dass Frau Schmidt-Berger mir jetzt sagt, ich bin nur für Bauen, Bauen, Bauen. Ja, ich bin für mehr Wohnungsbau. Aber selbstverständlich brauchen wir auch starke soziale Leitplanken in Deutschland. Wir haben in Deutschland, wenn man das europaweit mal vergleicht, eines der besten, wahrscheinlich sogar das beste Mietrecht. Und das finde ich auch richtig so, dass niemand aus seiner Wohnung verdrängt wird, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten kann. Wir müssen aber nur sehen, die Dinge, die Sie jetzt auch gerade hier in Berlin vorangebracht haben, den Berliner Mietendeckel zum Beispiel, der hat eben dazu geführt, dass das Angebot an verfügbaren Wohnungen in Berlin dramatisch eingebrochen ist. Dramatisch, um über 50%. Und alle wissenschaftlichen Studien sagen, dass eine Überregulierung am Ende dazu führt, dass Investitionsanreize verloren gehen und am Ende das Problem nicht an der Wurzel gepackt wird und gelöst wird. Und deswegen bin ich da sehr kritisch an dieser Stelle. Man kann das sozusagen nicht alles über einen Kamm scheren.
Frau Schmidt-Berger, wollen Sie darauf reagieren?
Also das stimmt, dass während des Mietendeckels, das ist übrigens jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ist schon ein bisschen her, das stimmt.
Ja, genau.
Das war nicht mehr in Kraft.
Genau, schon lange nicht
mehr. Aber die Auswirkungen sind leider immer noch spürbar.
Nee, aber wir wären schon froh, das ist jetzt, also das ist wirklich, während der Zeit des Mietendeckels gab es sehr viele Eigentümer, die mir übrigens auch teilweise geschrieben haben, die ihre Wohnungen vom Markt genommen haben, weil sie nämlich teilweise beleidigt waren und keine Lust hatten, ihre Wohnungen für die Miete zu vermieten. Da habe ich einige Sendungen, kann ich Ihnen mal zeigen. Und komischerweise, nachdem dann der Deckel weg war vom Bundesverfassungsgericht, sind ein paar Wochen später wieder ganz viele Wohnungsanzeigen online erschienen, die vorher so nicht da waren. Also ich weiß, dass da die Immobilienwirtschaft durchaus auch ein bisschen in den Kampf gegangen ist und auch absichtlich das Wohnungsangebot weggelassen hat. Und auch der Mietendeckel hat auf den Neubau nicht eingegriffen, genauso wie es die Mietpreisbremse auch nicht tut. Von daher finde ich es immer schwierig.
Das ist eine naive Vorstellung.
Deswegen, Sie spielen halt die Instrumente gegen aus. Und übrigens auch zu sagen, wir sind hier, Ihre sozialen Leitplanken im Mietrecht. Wenn es dann aber konkret wird, wie jetzt zum Beispiel Verlängerung der Mietpreisbremse oder Verlängerung einer Umwandlungsbremse, dann sind Sie immer mit der härteste Gegner in den letzten Jahren gewesen und auch weiterhin. Und das wissen Sie auch, dass wir beides brauchen und wir müssen aufhören, das gegeneinander auszuspielen. Neubau und Mieterschutz gehen nur zusammen.
Frau Kern wollte direkt
reagieren. Also ich würde tatsächlich gerne mal was zum vermeintlichen Mietenproblem in Berlin sagen. Der Zensus, der jetzt im Sommer rausgekommen ist, also das ist die flächendeckende Erhebung sämtlicher Zahlen auch zu Mieten, hat noch mal ganz deutlich gezeigt, dass Berlin 70% der Mieten unter 8 Euro liegen, 25% zwischen 8 und 12 Euro und nur 7% liegen über 12 Euro. Das ist das komplette Gegenteil zu dem, was wir in München und anderen Großstädten haben. Die Mieten unserer Mitgliedsunternehmen der sozialorientierten Wohnungswirtschaft liegen noch mal 20% darunter. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Auch das Thema, dass wir dieses Jahr den Mietspiegel neu hatten und der nur um 0,7% angestiegen ist.
Das ist wobei man natürlich sagen muss, dass es immer schwierig ist, wenn ich jetzt tatsächlich eine neue Wohnung suche in Berlin, dann habe ich ein massives Problem.
Bestandsmieten.
Bestandsmieten sind was anderes.
Aber die sind nicht zu hoch. Ich darf das nochmal sagen. Die Mieten unserer Mitgliedsunternehmen, wir repräsentieren 50% des Mietwohnungsbestandes in Berlin. Die Angebotsmieten unserer Wohnungsunternehmen liegen deutlich darunter, was in den Portalen immer suggeriert wird.
In den Portalen haben wir ja gerade vor wenigen Tagen neue Zahlen gesehen. Das sind eben die Mieten, die jetzt neu angeboten werden.
Auch unsere Wohnungsunternehmen, auch unsere städtischen Gesellschaften, unsere Wohnungsgenossenschaften bieten Mieten neu, also neue Wohnungen an. Und die liegen deutlich darunter. Die liegen um die 7 Euro und im Neubau liegen sie bei um die 10,50 Euro, 11 Euro.
Die sind in den Portalen nämlich nicht drin. Deshalb sind die da im Durchschnitt.
Die sind da nicht drin. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen wird wirklich immer wieder in der Wahrnehmung nach außen der Eindruck erweckt, wenn in Berlin die Mieten unbezahlbar sind. Und wenn wir über die Steigerungen sprechen, dann sprechen wir von Steigerungen, die auf einer ganz niedrigen Basis aufsetzen.
Ja, Herr Gebler, Sie wollten darauf reagieren.
Ich wollte nur das nochmal unterstreichen. Also, dass die Wohnungssuche in Berlin schwierig ist, ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Also, das will auch gar keiner weg- oder schönreden. Wo wir aber ein bisschen aufpassen müssen, ist, was wird wirklich an Mieten genommen im breiten Geschäft? So, und das wird immer sehr auf die Angebotsmieten von ImmoScout und sowas geguckt. Da inserieren die landeseigenen Gesellschaften, die Genossenschaften nicht. Das heißt, die sind in den Preisen gar nicht drin. Außerdem handelt es sich um Angebotsmieten. Das heißt, ich mache ein Inserat. Was am Ende rauskommt, ist auch noch eine andere Frage. Es gilt ja auch ein Mietspiegel und die Mieten müssen sich ja daran orientieren. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass ein größerer Teil der Anmieter sich schon auch an Recht und Gesetz hält, dann müssen sie in den Verhandlungen mit dem Mieter auch noch mal runtergehen. Aber es gibt auch schwarze Schafe, dafür richten wir ja auch die Mietpreisprüfstelle ein und wollen auch den Mietwucherparagrafen über die Bezirke besser betreuen können, weil im Moment die Notsituation halt ausgenutzt wird, dass es zu wenig Wohnungen am Markt gibt und deswegen brauchen wir sowohl Neubau als auch Mietpreisdämpfung und Kontrolle.
Ende Wende Stillstand, was wird aus dem Wohnungsbau, wie wird Bauen und Wohnen wieder bezahlbar, sowohl in Berlin als auch deutschlandweit. Am Mikrofon ist Miriam Meinhardt. Und es diskutieren hier auf dem Podium Maren Kern, Vorständin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU, Katrin Schmidtberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten im Berliner Abgeordnetenhaus von den Grünen, Christian Gebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin von der SPD und Jan-Marco Lutschak, Sprecher für Baupolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben eben schon mal ein bisschen über die Probleme im Wohnungsbau gesprochen. Letzter Punkt mit der Mietpreisbremse auch noch mal beschäftigt. Und Herr Gebler wollte dazu auch noch mal was sagen eben zur Mietpreisbremse.
Nur noch mal für alle im Schnelldurchgang. Die Mietpreisbremse ist eine Ermächtigung im Bundesrecht, dass in angespannten Wohnungsmärkten eine Begrenzung der Mietsteigerung erfolgen kann. 15% in 3 Jahren. Da gab es auch mal eine Diskussion, ob man das noch weiter absenkt. Aber diese 15% in 3 Jahren, das ist auf 5 Jahre befristet und müsste jetzt verlängert werden, weil es sonst Ende 2025 ausläuft. Das hat die Bundesregierung relativ spät erst auf den Weg gebracht, weil das zuständige FDP-geführte Ministerium das sehr lange verschleppt hat. Und jetzt droht es sozusagen der Neuwahl zum Opfer zu fallen. Und der Appell ist eben, wo ich mir auch mit dem regierenden Bürgermeister und auch vielen anderen einig bin, dass man das jetzt zügig verlängert, um keine Unsicherheit bei den Mieterinnen und Mietern auszulösen. Ohne Veränderung einfach nur zu sagen, wir verlängern diese Möglichkeit, in angespannten Wohnungsmärkten diese Begrenzung zu verhängen. Und das ist eben der Appell, den wir zusammen mit Hamburg und Bremen auch an die Bundesregierung und auch die anderen Parteien im Bundestag gerichtet haben. Und wo wir auch schauen, dass wir da noch eine Bundesratsinitiative starten, wo wir auch durchaus CDU-regierte Länder mit im Boot haben. Und das wäre, glaube ich, ein gutes Signal.
Ja, Herr Gebler hat es gesagt, Herr Lutschak, das ist ja Herr Wegner, der ist Ihr Parteifreund. Also gibt es da ein Signal auch von der Bundes-CDU?
Also ich finde erstmal sehr richtig, dass in Berlin die Mietpreisbremse verlängert wird, in anderen Ländern ja auch, wo sie Mitte des nächsten Jahres auslaufen wird. Bis Ende des Jahres ist das möglich und deswegen ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, weil das in der Diskussion so ein bisschen durcheinander geht. Es muss jetzt kein Mieter Angst haben, dass jetzt irgendwie morgen etwas passiert und sein Mietverhältnis, was ja sowieso, wenn er in einer Mietwohnung wohnt, hat die Mietpreisbremse ja damit gar nichts zu tun. Die Bestandsmieten bleiben da völlig untangiert von. Ich finde, und das hatte ich gerade nur gesagt, wir müssen jetzt einfach nochmal uns die Mechanismen nochmal anschauen. Mir ist da ganz wichtig an der Stelle, dass wir nochmal starke soziale Leitplanken im Mietrecht haben, dass niemand aus seiner Wohnung verdrängt wird. Das ist für mich zentral, auch für die Union in Gänze. Trotzdem möchte ich einfach nur auf die Mechanismen hinweisen. Wir haben in Berlin, Sie haben es gerade gesagt, wenn man sich hier auf eine Wohnung bewirbt, hat man ganz schnell 500, 800 Menschen, die sich auf eine Wohnung bewerben. Die stehen dann in einer langen Schlange durch das Treppenhaus bis auf die Straße hinunter. Und am Ende des Tages ist es so, dass von diesen 800 Menschen 799 nach Hause gehen werden und keine Wohnung haben, weil es eben nur diese eine Wohnung gibt. Ganz egal, ob es eine Mietpreisbremse gibt, einen Mietendeckel gibt oder sonstige Regelungen im Mietrecht. Und ich finde, das macht es irgendwie sehr plastisch, dass die Mietpreisbremse wie auch andere mietrechtliche Regulierungen am Ende ja nicht die Ursachen für steigende Mieten und dass überhaupt zu wenig bezahlbare Wohnraum da ist, lösen, sondern sie doktern so ein bisschen an den Symptomen rum. Und ich finde, das ist immer etwas ganz wichtig und beides muss man in einen Zusammenhang bringen. Und ich finde, das ist etwas, was eine neue Bundesregierung nach einer Bundestagswahl entscheiden muss, was am Ende ein Paket ist, was man gemeinsam auch miteinander besprechen muss. Und deswegen gibt es jetzt für die Verlängerung der Mietpreisbremse gar keinen Handlungsdruck, Es ist klar, sie gilt bis Ende des nächsten Jahres und bis dahin sind Mieterinnen und Mieter auf jeden Fall auch.
Aber wir haben jetzt ja ein paar Mal gehört, was ganz wichtig ist, ist Verlässlichkeit, dass man sich auf Dinge sozusagen schon mal langfristig einstellen kann. Und wenn man da eigentlich einer Meinung ist, warum kann man das dann nicht jetzt mal schnell auf den Weg bringen?
Die Verlässlichkeit in der Baupolitik ist etwas Wichtiges, das ist gar keine Frage. Nun haben wir alle 4 Jahre in Deutschland, manchmal auch früher, wenn eine Ampel scheitert, Bundestagswahlen und da werden natürlich neue Mehrheiten auch gewählt und man muss Dinge neu justieren und deswegen werden wir uns das ganz in Ruhe anschauen, wie ist die Situation. Ich will nochmal darauf hinweisen, bei der Mietpreisbremse gibt es ja einen Mechanismus. Sie ist 2015 das erste Mal in Kraft gesetzt worden als befristetes Instrument.
Unter einer Schwarz-Rot-Koalition.
Unter einer Ich saß am Tisch, ich habe sie verhandelt, ich weiß das sehr gut und deswegen weiß ich auch noch, dass die Diskussion seinerzeit so war. Wir geben den Ländern, Herr Gebler hat darauf hingewiesen, die Möglichkeit, bestimmte Gebiete als angespannte Wohnungsmärkte auszuweisen, mit der klaren Erwartungshaltung, dass dann in diesen Zeiten aber auch etwas passiert, mehr Wohnungsbau auf den Weg zu bringen. Das heißt, es ist eine Brücke gewesen, um mehr Wohnungsbau zu ermöglichen. Und da muss man leider sagen, da ist in den Ländern an ganz vielen Stellen zu wenig passiert, sodass dieser Mechanismus, du machst die Mietpreisbremse, musst aber dafür mehr bauen,
ja, Herr Lübschak, an vielen Stellen nicht aufgelöst. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Bauern geht halt nicht in 3 Tagen. Ne?
Das ist deswegen ist die Mietpreisbremse seit 2015 auch schon in Kraft.
Genau, aber ich will noch mal ganz kurz doch noch mal einmal nachfragen. Wenn man weiß, dass Verlässlichkeit so wichtig ist und es viele Punkte gibt, der Mietpreisbremse war jetzt einer, über den wir diskutiert haben, aber es gibt ja doch noch andere Punkte, wo eine gewisse Einigung eigentlich möglich wäre. Warum kann man sich nicht einfach mal darauf einigen? Und dann macht man das jetzt einfach mal.
Also ganz unabhängig von den Dingen, die wir gerade diskutiert haben, man muss einfach sehen, die Ampel ist gescheitert an sich selbst, weil sie es nicht geschafft hat, politische Prioritäten zu setzen.
Aber es geht doch um die Sache.
Und es gibt jetzt in der Bundesregierung, es gibt keine handlungsfähige Bundesregierung, es gibt keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und deswegen sagen wir als Union bei bestimmten Gesetzen, wenn es etwa um die Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes und andere Fragen geht, sind wir selbstverständlich bereit, Verantwortung zu übernehmen, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, auch bei Dingen. Resilienz Bundesverfassungsgericht ist ein gutes Beispiel, das haben wir mit auf den Weg gebracht. Aber wir sind natürlich jetzt nicht diejenigen, die jetzt rot-grünen Projekten, das Baugesetzbuch, über das wir gerade gesprochen haben, da sind viele Dinge drin, wo wir sagen, das wollen wir nicht.
So, und deswegen aber die jetzt, Sachen, die Sie wollen, die
Kompromisse, könnte man ja die, Kompromisse dann noch mal machen. Die SPD und Grüne mit der FDP zum Teil dann noch ausgehandelt haben, das sind nicht unsere Kompromisse und deswegen werden wir sie jetzt nicht als Ersatz- oder Einwechselspieler jetzt tragen, um da Mehrheiten für zu schaffen, sondern es geht jetzt darum, die Menschen haben am 23. Februar die Wahl, einen Politikwechsel zu wählen, wo wir an ganz vielen Stellen in der Baupolitik, aber auch darüber hinaus, innere Sicherheit, Migrationspolitik, viele Dinge, wo wir einen wirklichen Politikwechsel machen können und dafür müssen die Menschen jetzt zur Wahl gehen und uns dafür ein Mandat geben.
Lutschak,
deswegen wollen wir nicht vorher Dinge, die halbgar sind, die schlechte Kompromisse sind aus unserer Sicht jetzt da mit SPD und Grünen gemeinsam.
Es ging auch gar nicht um die Punkte, die Sie nicht gut finden, dass Sie denen zustimmen, aber das ist ja eben, wir haben in dem ersten Teil schon Sachen draus destilliert, die durchaus eine größere Mehrheit finden würden und da wäre es ja dann im Sinne durchaus auch der Bauwirtschaft, wenn man sagt, man hat einen großen Konsens über mehrere Parteien hinweg und man braucht eine Verlässlichkeit. Nicht in 4 Jahren, vielleicht ist dann wieder eine andere Regierung, die macht wieder was anderes. Eigentlich wäre es doch da sinnvoll, eben einen breiten Kompromiss zu finden, Frau Kern, oder? Für Themen, wo man wirklich sagt, es geht ja nicht darum, dass die CDU bei was zustimmt, was sie gar nicht gut findet.
Entschuldigen Sie, Frau Kern, wenn ich das mal
einwerfe. Ich weiß, so funktioniert oft Politik nicht, aber so wäre es doch aus Sicht der Bürger durchaus
Ich will aber nur sagen, jetzt Mietpreisbremse ist ein gutes Thema. Es gibt ja noch nicht mal einen abgestimmten Kabinettsentwurf zwischen SPD und Grünen. Es gibt gar keine Grundlage, über die wir da reden können. Und beim Baugebiet, das ist lange darüber gestritten worden, das ist am Ende ein ambitionsloser Entwurf rausgekommen. Und deswegen nochmal, selbst wenn wir jetzt sagen würden, ich mache mal das Beispiel Bauschrobe, wir tragen den jetzt mit. Da wären ja SPD und Grüne gar nicht bereit, den isoliert zur Abstimmung zu stellen. Das muss man einfach nur der Ehrlichkeit halber auch sagen. Er
stand auch im Bundesrat isoliert zur Abstimmung.
Genau.
Und die CDU-Länder haben nicht zugestimmt.
Und nur weil der Kabinettsentwurf
nicht
bekannt ist, heißt ja nicht, dass es nicht einen gibt. Also ich glaube, es ist auch nicht total juristisches Hexenwerk, einen Gesetzentwurf für die Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg zu bringen. Und der Grund, warum wir ja alle für die Mietpreisbremse eigentlich sein sollten und auch Sie, Herr Lutschak, nicht nur, weil Ihre eigenen Wähler das fordern, sondern Sie merken doch selber, die Wohnungskrise ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben gerade eine Demokratiekrise in Deutschland. Und wenn wir uns nicht langsam alle mal ein bisschen aus unseren ideologischen Grabenkämpfen rauskommen und den Leuten auch eine gewisse Sicherheit und auch Entlastung Entlastung geben, gerade in diesen angespannten Zeiten, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Die Mietpreisbremse ist dafür da, dass in Zukunft, wenn eine Wohnung neu vermietet wird, ohne dass irgendwas in dieser Wohnung gemacht wird, eben keine Mietpreissprünge von 30, 40 oder 50% da sind. Das haben wir aber vor der Mietpreisbremse erlebt. Und Ihr Argument übrigens mit den langen Schlangen sagt ja eigentlich genau das, dass wir eine Mietpreisbremse brauchen, weil der Markt so extrem angespannt ist. Sie selber haben es
im letzten Jahr nicht geschafft, genug zu bauen. Sie machen eine Politik für diejenigen, die momentan Mietwohnungen haben.
Und auch der Deutsche Städtetag sagt,
die in der Schlange sind, vernachlässigen Sie.
Das ist gerade keine Politik für die Parteimitglied von Ihnen vom Deutschen Städtetag hat selber noch mal gemahnt und gesagt, die Städte brauchen das. Und übrigens auch Hamburg, auch München, auch die CSU, da gibt es einige, die sagen, wir brauchen die Mietpreisbremse. Von daher, ne, es redet keiner gegen Neubau und keiner will ein Gesamtriesenpaket. Aber dass Sie sich jetzt hier so rauswinden aus der Frage, ob Sie für mehr Mieterschutz sind oder nicht, finde ich ziemlich daneben.
Herr Gebler, ganz kurz, Sie?
Ich verstehe grundsätzlich Herrn Lutschers Ansatz, dass er sagt, wir wollen jetzt nicht Gesetzen zustimmen, die irgendwelche Kompromisse sind, die wir nicht so dolle finden. Ich finde es jetzt nur schwierig, wenn man jetzt sagt, weil der Neubau nicht richtig vorankommt, weil die Ampelregierung schon schlechte Politik gemacht hat, deswegen werden jetzt die Mieter bestraft, indem man keine Mietpreisbremse verlängert. Das macht keinen Sinn. Und nochmal, Sie müssen dann schon mal sagen, wollen Sie die Mietpreisbremse noch oder wollen Sie nicht mehr? Und jetzt zu sagen, na, nach 10 Jahren braucht man die nicht mehr, gleichzeitig aber zu sagen, wir haben nicht genug Neubau und müssen mehr neu bauen, das passt auch nicht zusammen. Und wenn man sagt, wir brauchen die Mietpreisbremse zumindest übergangsweise, nochmal für 5 Jahre, dann gibt es keinen Grund, das nicht jetzt zu machen und damit dieses Signal der Verlässlichkeit auszusenden. Insofern, bei allem Verständnis, warum die Mietpreisbremse jetzt nicht verlängert wird, mit der Option, naja, wir haben ja noch bis Jahresende Zeit, ja, wir sehen ja manchmal, wie lange Gesetze dann auch brauchen, bis sie kommen. Und ich weiß nicht, ob das an der Stelle nötig ist, wenn man dazu steht, dass man sagt, wir brauchen zumindest übergangsweise noch diesen Schutz.
Es fehlen übrigens auch nur 5 Stimmen,
will ich ganz kurz sagen.
5 CDU-Stimmen fehlen für eine Mehrheit. Ja? Also 5 CDU-Bundestagsabgeordnete in Berlin haben es in der Hand.
Jetzt will ich ganz kurz aber mal Frau Kern zu Wort kommen lassen.
Also ich denke auch, also die man sieht jetzt hier bei der Diskussion, Demokratie ist schwierig und in der Regel eigentlich immer getragen durch Kompromisse. Und was jetzt eben die Novelle des Baugesetzbuches und so weiter anbelangt, da denke ich mal, wenn man da jetzt einzelne Punkte sich rausgreifen würde, dann wäre das in der Tat schwierig, weil dann auch die Sachzusammenhänge verloren gingen. Und da sind zum Beispiel wie bei dem Bauturbo sind Dinge drin, dass unbestimmte Rechtsbegriffe, das trägt für meine Begriffe zu wenig. Die Frist, innerhalb derer das gelten kann, nur 3 Jahre, wäre auch zu kurz. Also da geht es uns auch darum, dass wir da eben eine vernünftige, praxisgerechte Regelung führen. Jetzt in der Diskussion, ich sage mal, Berlin ist doch jetzt ein gutes Beispiel in der aktuellen Regierung, dass man geräuschlos auch zu Einigungen, zu Kompromissen kommt, wie dem Schneller-Bauen-Gesetz, was Senator Gäbler eben angesprochen hat. Das ist wirklich ein enorm großer Schritt, der da gegangen worden ist. Wir haben ein umfangreiches Artikelgesetz, was jetzt zu einer Beschleunigung, Vereinfachung kommt und damit dann auch letztendlich, weil Zeit Geld ist beim Bauen, weil wir ja die erhöhten Zinsen haben, dann auch zu einem günstigeren Neubau kommt.
Wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass diese Vereinfachungen aus Berlin so gut sind, gibt es denn da Möglichkeiten, dass auch andere Länder sich daran ein Beispiel nehmen?
Also sind ja viele Länder auch dabei, jetzt zu schauen, wie können sie ihre Bauordnung verändern, wie können sie anpassen. Schleswig-Holstein, Niedersachsen machen das auch gerade, haben auch teilweise ähnliche Punkte. Ich glaube, wir sind doch die Einzigen, die so strukturell durchgängig mal angeguckt haben, aber die anderen sind da auch unterwegs. Wir haben ja nicht nur die Bauordnung angeguckt, sondern insgesamt 10 Landesgesetze und eine Rechtsverordnung. Und wir haben uns auch überlegt, was können wir bundesrechtlich noch an Initiativen starten. Ich glaube, das Problem in Deutschland speziell ist tatsächlich diese Neigung, wir müssen alles 150%ig absichern. Und das möglich durch eine Gesetzesformulierung. Ein Beispiel dafür ist, es gibt ganz viele Bestimmungen in den Naturschutzgesetzen, im Wassergesetz, sonst wo überall. Und dann wird immer gesagt, das muss jetzt alles nochmal in die Bauordnung geschrieben werden, damit die Bauaufsicht das auch hat als Grundlage. Das bedeutet alles Doppelarbeit, Doppelprüfung. Eigentlich muss ein Bauherr sich an Gesetze halten. Also da reicht es auch, wenn es im Naturschutzgesetz steht. Aber die Neigung, alles nochmal in alle anderen Gesetze mit reinzuschreiben, führt erstens dazu, dass es immer unübersichtlicher wird, dass es auch irgendwann ganz viel Widersprüche gibt, weil man das eine Gesetz geändert, das andere nicht angepasst. Und es führt eben dazu, dass die Verwaltungen so einen Katalog von zu prüfenden Dingen haben, wo sie dann selber gar nicht mehr durchblicken, beziehungsweise auch gar nicht mehr hinterherkommen. Die ganze Frage der Ahnung und Ähnliches liegt ja auch etwas im Argen, einfach weil wir so viel aufgebaut haben. Und das mal wieder runterzufahren, zu sagen, wir brauchen eine klare Struktur, wo es hingehen soll, wir brauchen eine Ergebnisverantwortung, aber wir brauchen nicht für jeden einzelnen Schritt nochmal und nochmal und nochmal einen Prüfvorgang und Ähnliches.
Frau Schmidt-Berger. Also in manchen Punkten würde ich Herrn Gebler ja recht geben, dass wir bei manchen Punkten zu langsam waren, aber meiner Meinung nach wird das Grundproblem nicht gelöst. Ich erlebe ein bisschen, dass es eher darum geht, dass die Bezirke immer bisher schuld sind, dass nicht schnell genug gebaut wird und jetzt will man, sagt man halt, ab 50 Wohneinheiten ist immer das Land zuständig und deswegen hat man
eine
Bedeutung, wenn es möchte, sein. Wollte ich gerade ausführen, wo ich mich frage, da geht es ein bisschen eher um die Frage, wer hat Schuld und wer nicht und soweit wir das sehen können und auch das Gesetz gelesen haben, haben wir von Digitalisierung und Abbau von Bürokratie in dem Sinne jetzt noch nicht viel mitbekommen. Und wir werden ja sehen in 2 Jahren mal, wie sehr das Schneller-Bauen-Gesetz wirklich das Bauen beschleunigt hat. Ich stelle das ja in Frage, beziehungsweise ich frage mich jetzt, heißt das jetzt, dass wir auch schneller die 24 Stadtquartiere mit den 66.000 Wohnungen bekommen? Weil das sind ja Quartiere, die das Land Berlin sozusagen selber plant. Und da stellen wir groß in Frage, ob wenn man jetzt sagt, dass die Naturschutzkompensation, also immer wenn man was hier bebaut und versiegelt, dann muss man ja sozusagen auch eine gewisse Kompensation im Bereich Natur- und Umweltschutz bringen. Da, früher hatten wir jetzt, glaube ich, 2 Jahre als Frist, dass der Eigentümer sozusagen das belegen muss. Das wurde meiner Meinung nach jetzt gestrichen. Da frage ich mich, und es ist auch nicht mehr, glaube ich, in Berlin notwendig, sondern in Brandenburg. Und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, ob das nicht einseitig auf
Kosten Herr Gebler, Sie wollen direkt
Arten- und Naturschutz gehen.
Ja, also erstens empfehle ich jetzt einfach, das Gesetz nochmal zu lesen, weil das waren alles mal Diskussionspunkte, die so gar nicht mehr im Gesetz stehen, aber das mal nebenbei. Erstens halte ich mal fest, es hat von Grünen und Linken nicht einen einzigen Änderungsantrag gegeben, sprich, man kann ja immer Sachen auch besser machen. Meinen, man muss da anpacken oder da anpacken, null. So, also das heißt, der Artikel 28, das Recht auf angemessenen Wohnraum, wird von Grünen und Linken ignoriert an dieser Stelle, in dem gesagt wird, ist alles schön so, wie es ist und wir müssen einfach noch was draufpacken, damit noch mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz dabei ist. Aber ob die Wohnungen dann irgendwann mal fertig werden, gucken wir mal. So, und das haben wir halt umgedreht und gesagt, wir brauchen einen klaren Fokus darauf, dass mal was fertig wird. Wir haben gar keine Standards groß abgebaut. Wir haben nur Fristen eingeführt, wir haben Zuständigkeiten geklärt und wir haben gesagt, weil wir eben dieses Recht auf Wohnraum nach Artikel 28 der Berliner Verfassung auch in den Vordergrund stellen, dass ab 50 Wohneinheiten, das ist das, wo wir auch über kooperatives Baulandmodell Sozialwohnungen mit einfordern können, 30%, das Land es an sich ziehen kann, wenn die Bezirksverwaltung sagt, wollen wir alles nicht. Wenn der Bezirk das macht, was übrigens 9 von 12 Bezirken oder mehr sogar normalerweise machen, dann soll er machen. Es geht immer nur um den Fall, wenn was nicht vorangetrieben wird und wenn der Senat dann sagt, wir müssen gesamtstädtische Interessen durchsetzen.
Um es zu beschleunigen. Herr Lutschak, Sie wollten reagieren.
Ja, ich finde, das war jetzt ein schönes Beispiel. Ich habe ja gerade nochmal ausgeführt, dass ich bei der Novelle des Baugesetzbuches auf der Bundesebene für einen klaren Vorrang für den Wohnungsbau bin in der Abwägung der einzelnen Interessen. Und sowas Ähnliches haben wir jetzt beim Schnellerbauengesetz in Berlin hier auch. Frau Schmidt-Berger von den Grünen hat gerade ausgeführt, dass ihr das alles viel zu weit geht. Der Artenschutz wird nicht genug berücksichtigt und das sei alles nicht gut. Ich kann nur sagen, solange wir in Berlin eine Situation haben, wo der Abriss etwa des Jahn-Sportstadions, man kann zu dem Abriss stehen, wie man will, aber in der Sache deswegen scheitert, weil da Haussperlinge, also Spatzen, nisten und dafür keine Ausgleichsflächen da sind, solange muss ich sagen,
nicht die richtigen Ausgleichsflächen.
Nicht die richtigen Ausgleichsflächen. Noch, stimmt, sind welche da noch nicht die richtigen.
Hätte man vielleicht vorher
wissen. Solange würde ich sagen, ist irgendwas von den Prioritäten in Berlin auch noch nicht richtig. Und da sind die Grünen ganz offensichtlich nicht bereit. Bei Artikel 28, Herr Gebler hat es gerade angesprochen, wundere ich mich nicht. Frau Schmidt-Berger hat ja jetzt gerade am letzten Wochenende gerade verhindert, dass die Eigentumsförderung in Berlin weitergehen soll. Gab es einen entsprechenden Antrag, das steht nämlich auch in unserer Landesverfassung, dass man Eigentumsbildung fördern soll, gerade für die Mitte
Warum
der Gesellschaft, die vom Traum vom Eigenheim leben, wollen, die das aber nicht können. Und Sie, Frau Schmidt-Berger, haben jetzt gerade einen Antrag durchgesetzt, dass das nicht kommen kann. Und das finde ich eben auch etwas, hat auch etwas mit bezahlbarem Wohnen zu tun. Wenn ich nämlich es schaffe, über eine lange Zeit mit harter Arbeit Eigentum zu bilden, wohne ich am Ende in einer abgezahlten Wohnung und dann habe ich im Alter kein Problem mit steigenden Mieten. Das wäre auch ein wichtiger Beitrag, den Sie aber nicht wollen.
Das wäre in den 90ern und 2000er die Lösung für Berlin gewesen, wo wir noch ordentlich normale Kaufpreise haben. Heute reden wir über Kaufpreise von 5.000 bis 8.000 Euro den Quadratmeter, je nach Bestand oder Neubau. Die Normalberlinerin, der Normalberliner, der kann sich in der Regel das Grundeigentum nicht leisten. Das ist doch eine Frage von auch Priorisierung, finanzieller Priorisierung. Und wenn wir jetzt mal...
Ja, Sie wollen halt kein Eigentum bilden und ich finde das etwas für die Menschen ganz
wichtig. Das hat nichts mit Gönnen oder nichts zu tun. Das ist ja immer das Schöne, Herr Lutschak, Sie streuen immer schön Sand in die Augen. Kannst du dir keine Wohnungen mehr zur Miete leisten, kaufst du dir halt Eigentum. Das ist für die Masse der Berlinerinnen und Berliner nicht machbar.
Das ist ein bisschen billig, Frau Kollegin.
Ja, aber schauen Sie sich doch mal an, die umgewandelten Mietwohnungen, von Miet- in Eigentumswohnungen, wo du ja als Mieter erstmal ein Vorkaufsrecht hast. So. In den wenigsten Fällen können die Leute das seit vielen, vielen Jahren ausüben, weil die Kaufpreise extrem gestiegen sind. Wir haben gerade in der Innenstadt haben wir Häuser, die zum 45-fachen der Jahresmiete sozusagen verkauft werden. Das bedeutet, wenn man das Haus kauft, braucht man mindestens 45 Jahre, um es zu refinanzieren. Das sind keine Preise, wo ich sage, das ist eine Lösung für die Mittelschicht und für die Breite der Gesellschaft.
Wenn ich darf.
Also, ja, Herr Lutschak, Sie können kurz drauf reagieren.
Man merkt sozusagen in Ihrer ganzen Argumentation, dass Ihnen Eigentumsbildung und Förderung entsprechend nicht wichtig ist. Ich finde immer nur, man muss ein bisschen gucken, was die Menschen auch wirklich wollen.
Man kann
80%, alle Untersuchungen sagen, dass 80% der Menschen den Wunsch haben, den Traum haben, in den eigenen vier Wänden zu leben. Und richtig ist, viel zu wenige können sich diesen Traum am Ende verwirklichen. Und ich finde, das ist ein Auftrag, den Politik hat, sich da anzunähern. Das werden wir natürlich nie verwirklichen können, das ist völlig klar. Aber ich finde, unsere Verfassung, Artikel 28, gibt es uns eben als Politik, als Verfassungsauftrag auch mit. Und deswegen finde ich, solche Positionierungen, wie die Grünen jetzt auf dem Landesparteitag vorgenommen haben, dass man eben keine Eigentumsförderung will, finde ich nicht richtig.
Jetzt machen wir noch ganz kurz Herrn Gebler und Frau Kern und dann machen wir eine Abschlussrunde.
Zur Sachaufklärung. Es gibt auch ein Bundesprogramm von der Ampelregierung mit grüner Beteiligung für Eigentumsförderung. Das Land Berlin will darauf aufsetzen. Unsere Förderrichtlinie ist fertig, die muss noch abgestimmt werden. Im Haushalt stehen, ich glaube, 10 oder 15 Millionen insgesamt drin. 10, genau. Die werden wir jetzt dieses Jahr nicht mehr ausgeben, weil die Förderrichtlinie nicht da ist. Im nächsten Jahr gibt es aber wieder Geld dafür. Insofern haben wir in einem überschaubaren Umfang auch den Berliner Anteil für Eigentumsförderung mit dazu beigetragen. Schwerpunkt ist natürlich nach wie vor die soziale Wohnraumförderung im Haushalt, das wollte ich vorhin noch sagen. Die ist auch nicht gekürzt worden, sondern die wird nur umfinanziert, weil ein großer Teil sowieso Darlehen ist, soll der jetzt durch Transaktionskredite finanziert werden, um nicht direkt den Haushalt zu belasten, aber das Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden bleibt erhalten. Wir bleiben dabei, dass wir 5.000 Sozialwohnungen im Jahr fördern wollen und sind da auch ganz gut
dabei. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, die 10 Millionen, die jetzt für eine Eigentumsförderung für wenige draufgehen, die einfach in die Genossenschaftsförderung zu stecken? Da sind wir doch gerade mal bei 25 Millionen im Jahr. Und meiner Meinung nach wäre es viel, viel schlauer, wir machen da ein fettes Investitionsprogramm, weil Gemeineigentum auch, glaube ich, das Eigentum ist, was die meisten Berlinerinnen und Berliner in ihrer Lebenssituation heutzutage wollen.
Wir haben ja die Genossenschaftsförderung gerade noch sogar in Rot-Grün-Rot.
Wir haben die unter Rot-Grün-Rot eingeführt.
Rot-Grün-Roten Schluss noch novelliert. Schwarz-Rot hat das dann auch übernommen. Und jetzt müssen die Genossenschaften das Geld noch abrufen.
Frau Kern, Sie wollten noch mal ganz kurz.
Ja, ganz kurz dazu. Also wir sind nach wie vor in Berlin eine Mieterstadt, haben immer noch eine ganz geringe Eigentumsquote bundesweit, also mit um die 15%. Grundsätzlich bin ich auch dafür, die Eigentumsquote zu erhöhen, weil der Wunsch danach besteht, eben Eigentum zu erwerben. Ich gebe auch Frau Schmidberger recht. Ja, es wäre vor 15, 20 Jahren deutlich besser und günstiger gewesen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt komplett unmöglich ist. Und was die Eigentumsquote oder die Erhöhung der Eigentumsquote zur Folge hätte, dass ich bei durchmischten Quartieren noch eine größere Stabilität habe. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ich sage das jetzt, obwohl das jetzt überhaupt gar nicht unser Thema ist. Wir sind Verband der Vermieter.
Bevor wir zum Ende kommen, was nehmen Sie mit?
Dass wir nach wie vor Neubau brauchen in der Stadt, weil es den Wohnungs- und den Mietmarkt entlastet. Dass wir eine verlässliche Rahmenbedingung brauchen, einen Abbau der Vorschriften, der Regulierungen. Und dass man im Konsens miteinander arbeitet, das passt jetzt ja auch sehr gut zum Jahresende und dabei die Experten mit einbindet.
Frau Schmidberger.
Ich glaube, was ich gut finde, ist, dass wir ja uns ja relativ einig sind in der Frage, dass wir diese vielen DIN-Normen, die es da gibt, ne, diese 3.500 Vorschriften, dass wir an die mal ran müssen. Ich frage mich ja selber jetzt auch als Kandidatin für den Bundestag, warum ist da eigentlich nichts passiert in den letzten Jahrzehnten und finde die Frage schon sehr, sehr wichtig und auch die müssen wir als Politikerinnen und Politiker beantworten. Aber nichtsdestotrotz nehme ich auch noch mal mit, dass wir uns hier nicht einig werden in der Frage, wo soll Berlin eigentlich hin? Ich möchte einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt, einen mehrheitlich gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt, der auch für die Breite der Berlinerinnen und Berliner bezahlbar ist. Und nicht wie Herr Lutschak für die oberen 10.000.
Herr Lutschak. Was nehmen Sie mit?
Dass Frau Schmidtberger ganz offensichtlich schon im Wahlkampf angekommen ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, mir geht es jetzt um die Berlinerinnen und Berliner, dass wir mehr neue bezahlbare Wohnungen schaffen. Deswegen brauchen wir einen klaren Interessenvorrang für Wohnungsneubau. Wir müssen in der Tat an den Baukosten und damit an den Standards ansetzen. Wir werden nicht mehr die Fördermittel wie in den letzten Jahren haben. Und deswegen müssen wir die Baukosten senken. Das geht nur über die Standards. Wir bauen in Deutschland momentan immer einen Mercedes, der oben noch ein Sahnehäubchen drauf hat. Man kann aber auch anders bauen, wie wir vor 20, 30 Jahren gebaut haben. Das sind gute, qualitativ hochwertige Wohnungen, die aber deutlich weniger kosten. Da müssen wir wieder hin und wir brauchen ein politisches Bekenntnis dazu, dass für uns Wohnungsbau zentral ist, prioritär ist und dass dann eben auch andere Dinge, ich bleibe jetzt beim Haussperling, dann vielleicht nicht ganz so wichtig sind, wenn es um die Interessen der Menschen geht.
Herr Gebler.
Ich glaube, wichtig ist, dass wir tatsächlich erstmal uns übergreifend klar werden, was wir eigentlich gemeinsam wollen für unsere Gesellschaft und nicht immer von vornherein erstmal überlegen, was macht der andere gerade falsch oder wo habe ich meinen Schwerpunkt. Und dass wir zum Zweiten tatsächlich schauen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und wie kommen wir dann dahin und nicht versuchen, jeden einzelnen Schritt dazu vorzuschreiben, sondern dass das Ergebnis am Ende auch zählt. Ich glaube, dann kommen wir auch deutlich weiter.
Das war unser RBB 24 Inforadio Forum. Ende, Wende, Stillstand. Was wird aus dem Wohnungsbau? Wie wird Bauen und Wohnen wieder bezahlbarer? Diskutiert haben wir im Studio 14 in der Dachlounge des RBB in Kooperation mit dem BBU, dem Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen e.V. Die Gäste waren Maren Kern, Vorständin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU, Katrin Schmidtberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten im Berliner Abgeordnetenhaus für Bündnis 90 Die Grünen, Christian Gebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin von der SPD und Jan-Marco Lutschak, Sprecher für Baupolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. In der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und vielen Dank ans Publikum für Ihre Zeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.